Future Moves, New Mobility Podcast.
In der klassischen Automobilwelt gibt der Autohersteller wahnsinnig viel Geld aus, um Studien zu fahren, ja, Marktforschung, was erwarten meine Käufer. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Lager wie Hardcore-Fans, ja, die, ich sage jetzt mal, sich sogar den Mercedes-Stern auf die Finger tätowieren lassen. Und diese zwei Welten, da ich lange nicht verstanden, warum das nicht zusammenpasst. Ja, damals gab es kein Web3 und heute ist es für mich ganz natürlich, ja, ich gebe meinem Hardcore-Fan, ja, dem Early Adopter sozusagen, gewisse Vorteile im Sinne von, er hat ein Vorkaufsrecht, er darf zuvor irgendwas sehen, er darf mitentscheiden, wie was ausschaut, oder ich hole zumindest seine Meinung ab, ja. Ich muss ja noch gar nicht sagen, du triffst die Entscheidung, aber ich weiß zumindest, wo er steht.
Es gibt ja Menschen wie meinen Kollegen Yannick, die Stunden damit zubringen, sich ihr Traumauto in einem Online-Konfigurator zusammenzuklicken. Auch wenn sie das ja nie bestellen werden. Aber träumen kann man ja mal. Im Gespräch mit meinem Gast dieser Podcast-Episode habe ich gelernt, wie komplex die Technik dahinter ist. Teilweise wissen die Konfiguratoren sogar, welche Ausstattungsvariante gerade in der Fabrik verfügbar ist und welche nicht. Eindrucksvoll. Einerseits. Andererseits aber könnten Konfiguratoren noch viel mehr, wenn die Autohersteller den Mut hätten, ihre Technologie auf den Stand des Jahres 2024 zu bringen. Das sagt Thomas Zuchtriegel. Und mein Gast muss es wissen. Denn Thomas ist als Automotive Advisor tätig, aktuell für das Berliner Unternehmen Journey, das sich auf das Erschaffen virtueller Experiences spezialisiert hat. Seit bald 20 Jahren beschäftigt sich Thomas mit Fahrzeugkonfiguratoren. Wenn er in die Zukunft blickt, kann man sein Auto nicht nur online konfigurieren, sondern wird dabei von digitalen BeraterInnen unterstützt und kann im Wunschauto direkt eine virtuelle Probefahrt unternehmen. Den Autokauf auf ein neues Level zu heben, das ist aber nur eine Möglichkeit, die aus einer konsequenten Digitalisierung des Autokaufs erwächst, so Thomas. Er hat mir auch erklärt, wie sich Marketing und die Beziehungen zu den KundInnen durch Technologien wie Web3, VR und AR radikal verändern werden. Und dass es eines Tages vielleicht möglich sein wird, Teile der Ausstattung eines neuen Autos zu ändern, während dieses bereits auf dem Fließband zusammengesetzt wird. Los geht's! Hallo Thomas, ich freue mich sehr, dass du im Podcast bist.
Hallo Christian.
Ich weiß über dich, dass du schon Veteran in der Automotive-Industrie bist, möchte ich mal so sagen, zu den Themen, wenn es um Augmented Reality, Virtual Reality geht, da an sehr vielen Stellen schon mitgearbeitet hast. Wir werden ganz viel streifen im Laufe dieses Gesprächs, aber lass uns zum Einstieg mal ganz an den Anfang deiner Karriere springen. Wie bist du mit dem Thema Auto, Automotive in Kontakt gekommen?
Ja, ich war immer ein großer Fußball- und Autofan, ja, und im Fußball war damals noch nicht viel Geld zu holen. Ich habe aber RTC oder Real-Time Technology entdeckt und das war damals das Startup, was die Monopolstellung für Produktvisualisierung und somit auch Fahrzeugvisualisierung hatte und durfte da innerhalb von 4 Jahren technologisch, prozessual sehr viele OEMs von unterschiedlichen Perspektiven, vom Design über Engineering, primär aber Marketing und Sales Use Cases kennenlernen. Und war innerhalb der letzten 11 Jahre bei Audi für Digital Retail, Digital Business Lösungen verantwortlich. Immer wenn du auf den Konfigurator gegangen bist und dir überlegt hast, möchtest du das Fahrzeug in Silber, in Schwarz, in Rot sehen, mit welcher Felge, wie soll es im Interior ausschauen, egal ob auf einer Internetseite oder im Handel, auch mit VR-Lösungen. Das habe ich gemeinsam mit einem sehr coolen und starken Team entwickelt und bin jetzt seit 1,5 Jahren selbstständig und berate oder unterstütze die Journey bei Automotive-Themen.
Bevor wir zur Gegenwart kommen, lass uns mal kurz dabei verharren. Also du bist eben Pionier, was diese ganzen Konfiguratoren und so angeht. Also warst damit dabei, wenn du mal zurückblickst, wie hast du es empfunden damals, dass solche digitalen Technologien in diese damals ja noch sehr viel konservativere Branche eingedrungen sind? Und vor allen Dingen würde mich mal interessieren, was waren da eigentlich die Pionierbereiche? War das eher so die Produktentwicklung, war die Offenheit da größer oder dieser ganze Bereich Marketing, eben wo diese Konfiguratoren dann so natürlich für normal Nutzende als erstes erlebbar waren?
Ich glaube, das ist von Anfang an zweigleisig gefahren. Also in der Produktentwicklung, im Engineering gab es immer wieder Versuche, auf Simulationsbasis die Produktions- und Simulationskosten zu reduzieren und mit virtuellen Technologien da Zeit zu sparen und auch Geld einzusparen. Und auf Marketing- und Vertriebsseite ging es natürlich immer darum, einen Marketing-Showcase nach dem anderen zu ziehen, die nächste Rakete zu starten, sich von Wettbewerbern zu differenzieren. Als ich eingestiegen bin, war Goldgräberstimmung im Automobilmarkt, die deutschen Premiumhersteller und auch alle anderen hatten ein Rekordjahr nach dem anderen. Ja, jeder hatte viele Gelder, um neue Marketing-Cases für große Messen aufzubauen, ja. Oder auch den Konfigurator in den Handel auszurollen und auf der Internetseite mit einem Webspecial und immer neueren Features sich vom Wettbewerb vermeintlich abzugrenzen.
Jetzt mit so ein bisschen Abstand kannst du es ja vielleicht mal so sagen, was kostet sowas überhaupt? Weil das ist das, was ich mich immer oft gefragt habe bei gerade solchen wirklich, wirklich sehr, sehr ambitionierten und technisch sehr fortschrittlichen Lösungen, die natürlich in einem Land wie Deutschland als erstes dort adaptiert werden, in der Industrie, die am meisten Geld hat. Was haben die so hingelegt für so einen Konfigurator in diesen Early Days?
Das kommt ganz drauf an, ja. Also das kannst du nicht pauschalisieren. Das ist sowas, kostet ein Auto. Ja, du kannst für 500 Euro ein einfaches Auto gebrauchtes kaufen. Ja, und nach oben gibt es keine Grenzen, wie wir alle wissen. Und so ist für einen Konfigurator auch. Und es gab damals schon Hersteller, die extrem gute Datenprozesse hatten, wie beispielsweise Toyota, wo du drauf aufspringen konntest. Und da gab es andere, da hat es ausgeschaut wie Kraut und Rüben, hatte wenig Struktur. Es gab keine Automatismen, es wurde alles manuell aufbereitet, Auto für Auto. Und wenn ich dann alles zusammensuchen muss, ja, und die ganzen Standards etablieren muss, dann kostet es natürlich wahnsinnig viel Zeit. Ich habe viele Abhängigkeiten zu unterschiedlichen Bereichen innerhalb des OEMs. Ich brauche immer jemanden, der das Ganze abnimmt, ja, und dann in den Pilotmärkten ausspielt und dann letzten Endes auch in bis zu 100 Massenmärkte bei einzelnen OEMs letzten Endes rausbringt, dass auf der ganzen Welt sozusagen so ein Fahrzeug auf der Internetseite oder im Handel konfigurierbar ist. Also da sind wir schnell im 7- oder teilweise 8-stelligen Bereich.
Und dass ich es richtig verstehe, also es geht darum, je stärker schon die eigenen Produkte sozusagen, ich sag mal, oder digitale Zwillinge existieren, also jetzt in meinem Laienverständnis, desto einfacher ist es, das dann auch in so eine Benutzeroberfläche zu übertragen, oder?
Exakt, ja, und daran hat sich auch bis heute eigentlich nichts geändert, ja. Und wenn ich jetzt zurückschaue mit fast 18 Jahren Konfiguratorerfahrung, oder Marketing und Sales mit dem Kern, ja. Also Konfigurator ist sowas wie die heilige Kuh, ja, also die ja, manche sind so lange etabliert, ja, die trauen sich gar nicht, die abzulösen, weil sie Angst haben, ja, irgendein Legacy-System abzuschaffen, ja, und dass irgendwo was wieder nicht funktioniert. Das sind, ich will es nicht sagen, verkrustete Strukturen, ja, aber es sind sehr, sehr etablierte Prozesse, es sind wahnsinnig viele interne und externe Personen involviert, um sowas auf die Beine zu stellen. Und auch heute ist es so, dass viele oder kaum ein OEM so vorbereitet ist, wie man es eigentlich 2024 sein müsste. Ja, das bedeutet, dass nach wie vor viel manuell ist, viel, so wie man es gestern gebraucht hat, wurde x-fach wieder ausgeschrieben und neu vergeben. Und der den digitalen Zwilling, den du ja auch schon genannt hast, meistert, ja, und einen hohen Automatisierungsgrad letzten Endes hat, der ist dann für die Use Cases von morgen, egal ob das jetzt in Augmented Reality, in der virtuellen Welt, im Metaverse, für eine Apple Vision Pro, für Anwendungen im Fahrzeug oder wo auch immer vorbereitet.
Ja.
Ja, der nicht den digitalen Zwilling optimiert, ja, und schaut, dass alle Daten zusammenfahren, ja, dass ich die automatisch generieren kann, dass jede Veredelung an den Produktdaten auch wieder zurückfließt irgendwo, der hat große manuelle Aufwände und wird immer nur mit singulären Insellösungen auf den Markt kommen können, ja, und hat ein Riesenproblem, zu skalieren, in die Masse zu bringen. Ja, vor allem zeitlich, aber auch monetär.
Ist es denn theoretisch überhaupt denkbar, dass man wirklich sagen kann, okay, man hat so einen Konfigurator, man klickt sich das alles zusammen und dann drücke ich auf Bestellen und in dem Moment fängt die Fabrik dann an zu arbeiten?
Mehr oder weniger so ist es, ja. Also die meisten Konfiguratoren, die laufen gegen Baubarkeitsprüfung. Da ist dann in dem Moment, wo ich auf Bestellen drücke, ist klar, das Auto wird gebaut, ja. Und bei manchen weiß man dann auch schon, wie lange dauert es, bis es gebaut wird. Wenn jetzt Sondereffekte wie Chipmängel beispielsweise jetzt mal außen vor gelassen werden.
Was würdest du sagen, wer beherrscht das am besten, dieses Spiel, oder wer hat da die beste Technologie?
Inzwischen, ich würde fast sagen, ja, mein alter Arbeitgeber, die Audi Business Innovation, die jetzt für einen Volkswagen-Konzern, die da im Bereich der Datenaufbereitung einen sehr sinnvollen, modularen Ansatz letzten Endes fahren, wie Modelle mit einem hohen Automatisierungsgrad standardisiert aufbereitet werden und auf Basis von der Standardisierung lässt sich dieses 3D-Modell dann auch in die verschiedensten Use Cases ausleiten. Also die haben da auf jeden Fall einen Riesenschritt nach vorn gemacht.
Du hast jetzt eben schon so angedeutet, also das digitaler Zwilling, das Wort hatte ich ja so reingeworfen, also vielleicht nochmal zur Erklärung, da geht es ja darum, dass man tatsächlich dann versucht, einen Gegenstand aus der echten Welt digital so realitätsnah wie möglich, würde ich jetzt sagen, abzubilden. Bitte präzisier das gerne noch im Nachgang. Meine eigentliche Frage ist aber, weil ich hatte das eben so verstanden, dass sehr viele künftige Geschäftsmodelle auch daran hängen. Was ist denn das? Also in welche Richtung, was tun sich da für Fenster auf, wenn man wirklich sagt, okay, als Autohersteller oder überhaupt geht ja nicht nur um Autoindustrie in dem Fall, sondern um jeden, der irgendwie komplexere Produkte anbietet. Was kann da die Digitalisierung für neue Erlösquellen noch erschließen, wenn man es richtig angeht?
Ja, Erlösquellen ist das eine, Einsparquellen ist das andere. Fangen wir vielleicht damit mal an. Ja, heute okay. Muss ich als OEM, wenn ich ein Fahrzeug auf den Markt bringe, ich muss die Verkäufer schulen, ja, ich muss die Händler schulen, was sind die Produktvorteile anderen gegenüber, ich muss Mechaniker schulen, ja, wie wird so ein Auto mit einer Batterie beispielsweise gegenüber einem Motor gewartet, was muss ich berücksichtigen, und wenn ich da einen digitalen Zwilling habe, wo ich das simulieren kann, kann ich es jederzeit wieder aufrufen, ja, und individuell den Personen so zur Verfügung stellen, wie sie es brauchen. Also nicht jeder kriegt die 0815-Schulung von A bis Z, sondern je nach Kenntnisstand kann ich dort entsprechend einsteigen. Und das ist natürlich super, ja, vor allem mit den wachsenden Bedingungen und der hohen Fluktuation, die man im Automobilvertrieb, ja, oder in der Servicemannschaft hat. Wenn man von der Kundenperspektive draufschaut, ja, dann, und ich habe einen, ich sage jetzt mal, Standardkonfigurator, so wie wir ihn heute 19 von 20 Hersteller haben oder fast alle, dann habe ich einzelne Bilder, die sich zusammensetzen. Ich kann das Produkt nicht wirklich erleben. Die Leute machen sich Screenshots und teilen es dann über soziale Medien mit Freunden und Familie. Wenn ich mir hier jetzt vorstellen kann, ich habe einen kleinen digitalen Zwilling, kann den meinen Freunden schicken. Die können das in unterschiedlichsten Formaten, in unterschiedlichen Medien, in virtuellen Welten ausprobieren, eine virtuelle Probefahrt vorher machen, bevor sie den letzten Endes kaufen. Ja, dann komme ich irgendwann zum Händler, steige genau mit dieser Konfiguration letzten Endes wieder ein, kann dann im Idealfall mit einem Beratungsgespräch Zusatzausstattungen, jetzt ist gerade die Skisaison hier in München, also brauche ich eine Skibox obendrauf. Ja, was ist ein gutes Modell? Leihe ich die für das Wochenende oder kaufe ich mir die mit dazu? Dann irgendwann schließe ich den Bestellvorgang ab, dann beginnt beim Autokauf üblich eine Wartezeit von Monaten, teilweise fast einem Jahr. Und hier haben viele OEMs Stand heute einfach noch keine Antwort drauf. Mit so einem digitalen Zwilling könnte ich aber diese Zeit super überbrücken. Ja, ich könnte in eine virtuelle Welt eintauchen. Ja, ich könnte das Produkt schon mal erforschen, erkunden. Was hat das für Features? Ja, das Produkt erlebt oder wird ja weiterentwickelt. Ich fahre momentan Tesla, da kommt alle paar Wochen kommt ein neues Update. Und dann sitze ich immer drin, bin ganz gespannt, was kann er jetzt zuvor. Ja, mit so einem digitalen Zwilling könnte ich das über eine digitale Welt vorher schon erforschen. Und wir hatten es gerade vorhin beim Bestellprozess am Ende der Konfiguration. Es gibt, wenn so ein Fahrzeug gebaut wird, sogenannte Meilensteine. Und wenn ein Meilenstein erreicht ist, dann kann ich gewisse Ausstattungen einfach nicht mehr ändern oder nur noch gegen Verlängerung der Wartezeit oder gegen deutlich höheren Aufpreis, also eine Bestelländerung. Und wenn ich da aber sagen könnte, Achtung, wir haben jetzt hier eine spezielle Aktion, nimm das Glasschiebedach mit rein, nimm spezielles Entertainment-Paket mit rein oder wir haben ganz tolle Felgen, oder jetzt kannst du den Lack nochmal ändern, ab da nicht mehr. Da könnte man die Wartezeit spielerisch mit dem Kunden überbrücken. Und somit könnte der OEM viel näher an den Kunden letzten Endes heranrücken, wie er es heute macht, oder auch der Händler.
Und ich höre es richtig raus, man hätte im Grunde dann noch so Upselling-Möglichkeiten in dieser Wartezeit. Okay, das ist jetzt wirklich so eine sehr, sehr fantastische neue Produktwelt, die du da gerade aufblätterst. Wie eng ist jetzt das, was du gerade machst in deiner Funktion bei Journey? Wie stark zielt das schon in so eine Richtung?
Ja, das geht genau darum, eine Experience zu schaffen. Es drängen immer mehr Wettbewerber von Fernost, von China, Tesla von Amerika auf den europäischen Markt. Der Wettbewerb und Konkurrenzkampf wird immer größer. Und da wirst du als Marke natürlich herausstechen und dich von anderen abheben. Und da geht es nicht nur darum, im Standardkonfigurator das Ganze ein bisschen schöner ausschauen zu lassen, sondern eine komplett immersive Welt letzten Endes zu bieten, dass du von der Standard-Webseite dich abhebst, dass du die Marke erlebst, dass du die Tradition, die Einzigartigkeit des Produkts quasi spüren kannst. Und das ist genau das Tagesgeschäft von Journey. Ja, also
vielleicht sollten wir da mal einen kurzen Exkurs machen. Also Journey, was sie allgemein machen, so viel ich weiß, ist es, dass es vor allen Dingen um Metaverse-Welten geht, die zugänglich sind, hauptsächlich von Websites. Also dass man sagen kann, okay, wir machen so eine Art virtuellen Showroom, der dann natürlich all diese fantastischen Möglichkeiten hat, die man in der digitalen Welt hat, aber durchaus auch schon angekoppelt an tatsächliche Retail-Prozesse. Also es gab jetzt einer der letzten Cases, darüber hatte ich auch eine Geschichte gemacht für OMR, darüber bin ich überhaupt mit Journey in Kontakt gekommen. Da ging es darum, dass für die Kaufhauskette Macy's da eben so ein virtueller Store für so eine besondere New York-Kollektion errichtet wurde und dass man eben auch direkt aus dem Metaverse heraus shoppen konnte sozusagen. Das ergänzt das gerne noch, wenn ich da wesentliche Punkte vergessen habe. Ansonsten lass uns gerne bei diesem Auto-Case bleiben und das vielleicht ein bisschen weiterentwickeln, wie das konkret aussehen könnte für eben jetzt mal, sagen wir mal, deutschen OEM.
Ja, nee, Journey, du hast es super auf den Punkt gebracht. Das sind immersive Welten, die einzigartige Produktmarken-Welten letzten Endes erschaffen, wo ein Nutzer oder auch mehrere gleichzeitig die Marke oder das Produkt erleben können. Wenn ich auf eine Standard-Internetseite gehe, dann klicke ich allein ein Fahrzeug an und zeige jemand anderem vielleicht auf meinem iPhone oder Tablet, was ich gerade sehe. Bei den Welten von Journey, da können wir uns im Metaverse in der virtuellen Welt treffen, können dort miteinander interagieren, über Chat, über Sprache, können uns das Produkt anschauen, können es visualisieren, können dort auch Konzerte, die in Form eines virtuellen Events stattfinden, gemeinsam erleben. Und das ist einfach der nächste Level. Ja, also wenn wir einen Standard-Konfigurator oder eine Standard-Internetseite anschauen, dann sind die technologisch und visuell auf einem ganz anderen Level wie vor 10 oder 15 Jahren. Ja, aber wenn wir ganz ehrlich sind, eine Flugebene weiter oben, schauen alle gleich aus. Ja, ist völlig austauschbar, egal ob das ein Audi, ein Mercedes, ein BMW oder wie sie auch immer heißen.
In der Regel der weiße Raum, in dem dann halt so die Autos rumschweben.
Exakt, ja. Und dann die Bodytypes, die Größen sind alle ähnlich, die Formate sind alle ähnlich, die Ausstattungsmerkmale sind alle ewig ähnlich. Und wenn du jetzt nicht Hardcore-Fan von einer Marke bist, dann fällt es für einen Laien teilweise auch schwer zu erkennen, wo ist überhaupt der Unterschied. Und genau da hilft Journey eben herauszustechen. Ja, und zusammen mit einer KI kannst du dann auf das Nutzerverhalten dediziert eingehen, das entsprechend steuern, und mit einem KI-generierten Avatar dann auch entsprechende Fragen beantworten, die du zur Marke oder zum Produkt letzten Endes hast.
Und um es dann richtig zu verstehen, das heißt also, diese größere Vision, die dahinter steckt, ist tatsächlich einmal das, was man so als Konfigurator kennt, einfach nochmal in einen ganz anderen Kontext zu heben. Also zu sagen, okay, wir haben halt diesen Konfigurator, der eben angeschlossen ist an all diese Systeme, die der OEM hat und wo man eben dann im Idealfall das, was du eben beschrieben hast, diesen ganzen Bestell- und Bauprozess sozusagen schon fast direkt selbst auslösen kann. Und das Ganze aber einzubetten, dann einfach in eine Verlängerung von diesem Kaufprozess beziehungsweise eben dann noch andere Möglichkeiten zu schaffen, auch ein Auto nicht nur zu konfigurieren, sondern theoretisch dann direkt einzusteigen und auch ein bisschen rumzufahren.
Exakt, ja. Da hat Journey letztes Jahr beispielsweise zur CES mit BMW den iVision D gezeigt, wo genau so eine virtuelle Probefahrt in Anführungszeichen simulierten vorgestellt wurde.
Jetzt ist natürlich das die eine Sache, dass man natürlich technologisch das Ganze inzwischen relativ gut bauen kann. Und ich meine, man sieht das ja, also ist ja eben ein Unterschied, also man muss da in der Cloud werden all diese Rechenprozesse vorgenommen, sodass man wirklich man hat ja im Grunde so eine Streaming-Lösung, das heißt also Grafik ist gar nicht mehr der limitierende Faktor, sondern dann ja am Ende, wenn es jetzt wirklich darum geht, Immersion, du hast es schon gesagt, es geht darum, wirklich ein möglichst nahes Erlebnis zu haben. Das ist am Ende ja dann entscheidende Frage, auf welchen Geräten man das dann konsumiert. Weil ich kenne das selbst, diese kleinen Spielereien, dass man dann so ein virtuelles Auto hat und das kann man dann irgendwie rumfahren lassen auf dem Handybildschirm. Aber das ist natürlich noch was ganz anderes, als wenn man wirklich sagt, okay, ich will jetzt eine virtuelle Probefahrt haben. Das müsste ja dann eigentlich bedingen, dass man ja am Ende eine VR-Brille zumindest zur Verfügung hat. Und das haben ja noch nicht so viele Menschen. Also wie weit sind wir denn davon entfernt, dass das tatsächlich wirklich jetzt, sagen wir mal, ein relevanter Verkaufskanal für die Autobranche wird?
Ja, ich glaube, von der flächendeckenden VR-Nutzung im Vergleich zum Smartphone, heute hat jeder ein Smartphone. Ja, ich glaube, x Milliarden Smartphones gibt es auf der ganzen Welt. Und dass jeder da jetzt in Kürze eine Vision Pro oder irgendein anderes XR-Device hat, das ist, glaube ich, noch ein weiter Weg. Ja, der Formfaktor, das Angebot an Content, der Mehrwert, die Inklusion zwischen der virtuellen Welt und der echten Welt, also die eine möglichst reibungslose, möglichst seamless Transition oder reibungsloser Übergang, das ist bei den wenigsten einfach noch gegeben. Momentan sind wir in diesem Kontext eher bei einzelnen Edge Cases und Nischen unterwegs, wo dort aber dann definitiv ein hoher Mehrwert gegeben ist. Beispielsweise beim Training, wenn ich das Ganze in VR mache, habe ich es einfach schon mal erlebt. Der Körper, der Geist vor allem, glaubt, ich habe es schon mal gemacht. Demzufolge, ich kann es mir viel besser merken. Wenn ich in VR ein Fahrzeug im Interior vor allem betrachte, die Größendimensionen von einem C-Segment-Fahrzeug zu einem D-Segment-Fahrzeug sind signifikant, wenn ich mich einfach umdrehen kann und einfach wahrnehme, wie viel mehr Platz habe ich denn da überhaupt. Das kommt in einem Browser natürlich nie rüber. Und bei einer Streaming-Technologie, wie du angedeutet hast, ist natürlich super, weil das total device-agnostisch ist. Ich kann es auf einem großen Fernseher in 4K anschauen, ich kann es auf einem Laptop Fullscreen anschauen, kann da komplett eintauchen, das Ganze erleben, blende die Standardtexte, die auf einer Internetseite zu sehen sind, komplett aus, kann es aber, wenn ich irgendwo mobil bin, und diese Macy's-Demo, die habe ich, glaube ich, am häufigsten auf dem Smartphone irgendwie gesehen, wo Leute begeistert waren, funktioniert es genauso gut. Ja. Und wenn ich jetzt aber ein VR-Device habe, dann kann ich es dort eben auch abspielen.
Um jetzt da nochmal zu bleiben, du hast eben selbst gesagt, Vision Pro, also die Brille von Apple, die ja zumindest, glaube ich, jetzt das Gerät ist, wo die höchste Erwartungshaltung dranhängt, kommt ja jetzt auf den Markt. Ich glaube, jetzt im Februar geht der Verkauf los, Anfang Februar. Glaubst du, dass das wirklich jetzt einen entscheidenden Schritt tun kann, dass Leute wirklich sagen, okay, jetzt gibt es zumindest eine gewisse Zielgruppe, die das Geld hat, sich das zu leisten, die dann sagen, jetzt kaufe ich mir halt nicht irgendwie den 10.000 Euro Fernseher, sondern so ein Ding und dass dadurch halt wirklich so eine Popularisierung einhergehen wird?
Ja, ich bin überzeugt, dass es so kommen wird. Ich glaube aber nicht, dass die ersten Kunden Privatkunden sein werden. Also wenn, dann sind wir bei den Early Adoptern, bei den Hardcore-Fans sozusagen,
ja,
die bereit sind, da relativ viel Geld in die Hand zu nehmen. Wenn wir aber von B2B-Cases sprechen, die heute bei Wettbewerbern von Apple unterwegs sind, ja, die kabelgebunden mit einer sehr teuren Hardware, da ist die Vision Pro ja fast schon ein Schnäppchen dagegen. Hm. Also wer da unterwegs ist und wer da simuliert, ja, und Sachen testet, da ist die Vision Pro sehr gut, ja, und sehr viele Wettbewerber oder Hersteller von VR, XR-Brillen haben immer wieder versucht, ja, diverse Probleme zu lösen, ja, und der Vollständigkeit, wie Apple es geschafft hat mit der ersten Vision Pro, habe ich das noch nicht gesehen. Ja, und ja, dann bin ich überzeugt, dass viele, die das erleben werden, die Augen öffnen und sagen, okay, wie kriege ich jetzt in Anführungszeichen mein Auto in die Brille? Ja, das wäre damals so die Fragestellung gewesen, wo ich bei Audi war.
Ja.
Und im Endeffekt geht es ja nicht nur darum, das eine Auto da reinzubringen, sondern alle Daten. Ja, und diese Brille dann entlang der Customer Journey aus einer Kundenperspektive oder auch bei vielen internen Prozessen zu integrieren. Ja, und darum sollte die Vision Pro ein Weckruf sein für alle. Wenn ich die Datenprozesse noch nicht im Griff habe, wenn die Organisation noch nicht Vision Pro ready ist, ja, jetzt bereit zu werden.
Ja, gibt es denn eigentlich schon bei Autoherstellern erste Versuche, tatsächlich sowas zu kombinieren? Weil eben, als du erzählt hast, so wenn ich dann im Auto sitze und dann sehe ich den Unterschied, denkbar ist ja auch tatsächlich, dass man sagt, okay, man rüstet halt so ein Autohaus ein bisschen auf und dass man sagen kann, okay, setz dich rein und dann schaltet man die Brille ein und dann kann man sich eine andere Sitzpolsterung noch angucken oder so. Gibt sowas schon? Wurde sowas schon mal irgendwo getestet?
Ja, das gibt's mehrfach. Wir hatten das bei Audi, waren wir damals die Ersten, die das gemacht hat. Ja, wir hatten weltweit, in, ich weiß nicht wie viele Märkten, also über 20 Märkten, hatten die Händler die Option, so eine VR-Brille mit dazu zu bestellen. Und viele haben gesagt, ich nutze es, um den Gürtel zur Hose, also Zitat eines Händlers, dazu zu verkaufen, was sich der Kunde sich eben besser vorstellen kann, wenn er davor steht oder drin sitzt. BMW meines Wissens setzt es auch ein, Volkswagen-Nutzfahrzeuge. Also es sind einige, die es einsetzen. Das Problem ist aber, wenn im klassischen Handel, dass einfach die Akzeptanz von diesen Brillen, ja, der klassische Verkäufer, der versucht, möglichst schnell das X rechts unten zu machen. Also die Zeit im Kundengespräch auf Minimum zu reduzieren, da liegt die Experience dann nicht an oberster Stelle. Ja, und so eine Brille kostet unter Umständen Aufwand. Jetzt kann man sagen, ja, rentiert sich's, ja, wenn ich dadurch Upselling betreibe, ja, oder kostet es mich Zeit, ja, und ich könnte derzeit ein zweites Auto irgendwo verkaufen oder präsentieren.
Ja.
Und im Auto, da gibt es auch mehrere Cases, der berühmteste ist wahrscheinlich HoloRide. Und dort kannst du, werden die Telemetriedaten mit einer patentierten Technologie in die Brille letzten Endes übertragen. Das heißt, während der Fahrt wird dir nicht schlecht und du kannst auf eine sehr spielerische Art und Weise Medieninhalte konsumieren bzw. Spiele spielen. Was vor allem dann, wenn wir Richtung autonomes Fahren schauen, natürlich super spannend ist. Stand heute ist es aber noch nicht so, dass jetzt HoloRide Millionen von Kunden hat und flächendeckend draußen ist. Ich glaube eher, dass es Zwischenstufen geben wird. Ja, wir sehen mehr und mehr Screens innerhalb von den Fahrzeugen. Mercedes hat auf der CES da auch spannende Konzepte gezeigt. Und diese Screens im Fahrzeug, egal ob das jetzt Standard-Screens sind oder später dann auch die komplette Frontscheibe, dass die mit einer Art Head-Up-Display oder AR-Technologie Informationen zur Fahrt, zur Umgebung, und dann mit einer KI betreffend gestützt, so dass ich nur die Informationen bekomme, die ich gerade benötige. Ja, bin ich Fußballfan und fahre an der Allianz Arena vorbei, dann bekomme ich da, wann ist das nächste Spiel zum Beispiel, oder je nachdem, was halt relevant ist. Da bin ich überzeugt, dass das vorher kommen wird, bevor wir flächendeckend zu viert in einem Auto drin sitzen und jeder so eine Brille aufhat.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein sehr theoretischer Case, dass wirklich jeder so eine Brille dann noch aufhat im Fahrzeug, das glaube ich auch. Aber wo du selbst eben das Thema Augmented Reality ansprichst, ich habe so in der Vorrecherche noch mal ein bisschen geguckt und gesehen, also es gab einen ziemlichen Hype darum mal so vor 4-5 Jahren, also wo es sehr viele Videos, Case Studies gab, ist relativ still drum geworden. Zum einen würde mich interessieren, woran liegt das? Und zum anderen, wo sind denn da wirklich die Möglichkeiten? Weil, was ich eben auch schon mal in einem anderen Gespräch gelernt habe, dass die Limitierungen halt ja doch relativ hoch sind, was man auf diesen Displays überhaupt machen darf. Also damit eben so ein Auto immer noch sicher bleibt.
Also AR ist, glaube ich, noch nie so weit verbreitet gewesen wie heute. Wenn ich zu Amazon in den Shop gehe, dann wahnsinnig viele Produkte kann ich als 3D-Modell herausnehmen und auf meinen Schreibtisch sozusagen stellen, wo ich dann entscheiden kann, will ich die AR-Variante oder will ich jetzt neu mit einer Gen AI kombiniert, will ich sehen, wie der Toaster in meiner Küche ausschaut, auch wenn ich gar nicht zu Hause bin im Toaster. Und es gibt immer mehr Cases, wo AR im Alltag Einzug erhält. Ob das jetzt bei Karten ist, also der Google Maps, ich sage jetzt mal von Apple, wo ich über Pfeile eine ganz einfache Navigation bekomme, ja, in welche Richtung muss ich weitergehen, wenn ich nicht weiß, ja, wie rum muss ich jetzt irgendwie Nordost oder die Wegrichtung machen. Und über diese kleinen Elemente, die inzwischen super gut funktionieren oder auch das Tracking von Apple, wenn ich an die ersten Cases denke mit einem iPhone, man hat das Tracking permanent verloren, das Objekt war nicht mehr da, da sind wir sehr, sehr weit. Beim Fahrzeug ist es schon noch eine ganze Ecke weiter weg, weil im Endeffekt, ich habe verschiedene Fahrzeuginsassen, für wen ist es jetzt gerade spannend, ich habe verschiedene Perspektiven, will ich es jetzt nur fahrerzentriert machen oder soll der Beifahrer was haben oder ist es vielleicht sogar nur für den Beifahrer. Ja, und dann, je mehr ich abdecken muss, desto teurer ist das Ganze. Ja, und dann habe ich im Fahrzeug natürlich auch die ganzen Sicherheitsaspekte. Ja, ich muss es durch Crashtests, durch die ganzen Zulassungen letzten Endes durchbekommen. Und da ist es weiter weg. Aber gerade bei den Smartphones sehen wir, dass es, also ich habe noch nie so viele AR-Apps auf meinem Handy gehabt wie heute. Ja. Und wir haben auch noch nie so viele Anfragen für AR-Projekte für die Umsetzung. Oder wie muss ich meine Prozesse und Daten optimieren, um sie AR-ready sozusagen zu bekommen.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf einen Aspekt kommen. Du hast vorhin gesagt, also das, was ihr da macht oder das Angebot ist sozusagen auf diesem europäischen Markt, auch um so ein bisschen der nach Europa strebenden Konkurrenz was entgegensetzen zu können. Also da höre ich raus, dass da in den USA und ich nehme an, vor allen Dingen auch in Asien inzwischen an ähnlichen Projekten gearbeitet wird. Also gibt es da auch schon OEMs, die auf dem Weg deutlich weiter sind, was die Integration jetzt von so digitalen Geschäftsfeldern, digitalen Mehrwerten oder auch einfach digitalen Marketing-Tools betrifft?
Es kommt, glaube ich, immer auf den Case drauf an. Ja, viele, also wenn du Tesla beispielsweise ansprichst oder die chinesischen Hersteller, die haben weniger Modelle, die haben weniger Produktkomplexität, wo man jetzt sagen kann, die sind vielleicht eher auf dem Massenmarkt, weniger im Premium- oder Luxusmarkt drin. Da ist es viel einfacher, so einen Piloten oder auch ein Produkt einmal zu bauen und das dann auszurollen. Das wird für klassische europäische oder deutsche Hersteller meistens nur als Pilot gesehen, weil ich ein paar Farben und weg oder als Visualizer. Er ist weit weg vom Vollkonfigurator. Und da dann so eine Marketing-Showcase zu machen, das machen viele. Ja, wirklich flächendeckend das Ganze nachhaltig zu machen und zu durchdringen, machen wiederum wenige. Also Lucid ist vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen, hatte auch eine ganz tolle Streaming-Lösung. Ja, die haben sie auch wieder vom Markt genommen, aus welchen Gründen auch immer. Sind wieder Einzelbilder, sind beim, ich sage jetzt mal, Konfigurator vor 10 Jahren sozusagen stehen geblieben. Okay. Und da ist dann die Frage, an was liegt es? Ja, liegt es am Budget? Liegt es an der User Experience? Liegt es an der Erwartungshaltung des Kunden? Ja, liegt es am Reifegrad der Organisation, mit so einer Technologie auch umgehen zu können und die Richtung Sales Conversion einzusetzen? Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Man möchte nicht nur Marketing-Effekt machen, sondern alles muss ja irgendwie einen Mehrwert letztendlich haben und auf das Business einzahlen.
Ist das eigentlich, also ist jetzt nicht ganz dein Fachbereich, aber ist das ein Trend, den man auch sehen kann, dass einfach Marketing und Sales da wirklich immer stärker verzahnt wird? Einfach weil diese digitalen Tools halt eben nicht nur hübsch aussehen, sondern man eben diese Anbindung hat?
Absolut, ja. Also kann ich ganz klar bejahen. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst, und haben wir es heute noch gar nicht angesprochen, wenn du Web 3 ins Spiel nimmst, was ja mit dem Metaverse irgendwie auch lose zusammenhängt, dann verschwimmt es ja quasi fließend. Ja, dann mache ich ja quasi meine Kunden zu den Markenbotschaftern von morgen. Ja, wenn einer super begeistert ist, dann postet er auf Instagram in der Web 2-Welt irgendwelche Bilder und macht kostenlos Werbung. Ja, morgen wird er 3D-Modelle Digital Twins teilen in irgendwelchen Metaverse-Welten, publizieren, mit anderen darüber diskutieren, wie das Ganze ist. Neo beispielsweise. Ja, bezahlt Kunden, bezahlt Kunden die Unterkunft, damit die Kunden in ihrer Freizeit anderen Neo-Interessenten das Produkt erklären. Und das ist einfach großartig. Das ist ein Web3-Case, der in Anführungszeichen ohne Blockchain auskommt.
Okay.
Aber die genau diesen Community-Aspekt von Kunden für Kunden und alles im Sinne der Marke. Also die Identifikation ist so hoch. Und da verschwimmt natürlich Marketing und Sales, wenn ich als Käufer zum Markenbotschafter werde und Marketing betreibe, fließend. Ja, und das ist dann so ein schöner, positiver, viraler Loop.
Ja, tatsächlich, das Beispiel konnte ich noch nicht. Ich weiß, es gibt so aus dem Bereich Solaranlagen auch, dass man Kunden zu Markenbotschaftern macht, um so ein bisschen dann irgendwann das ganze Dorf zu erobern. Aber es ist spannend, also dass sie tatsächlich dahin fahren. Vielleicht kannst du aber da noch ein bisschen, können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, wenn du sagst, Web 3, also ist jetzt das nächste Buzzword, das fällt, aber da geht es ja auch darum, dass man tatsächlich, also jetzt banal gesagt, eben, ich würde jetzt mal sagen, Wertschöpfungsketten auch digitalisieren kann, aber vielleicht kannst du das ein bisschen verständlicher illustrieren an möglichen Szenarien für die Automobilwelt.
Ja. Ich sage immer, in der klassischen Automobilwelt gibt der Autohersteller wahnsinnig viel Geld aus, um Studien zu fahren, ja, Marktforschung, was erwarten meine Käufer, machen Mystery Shopping, um zu schauen, wie gut ist der Handel aufgestellt bezüglich Prozessen, welche Antworten bekomme ich, mache K-Kliniken in der frühen Phase von der Produktentwicklung, was kommt gut an, wie grenze ich mich zum Wettbewerb ab. Und auf der anderen Seite gibt es so ein Lager wie Hardcore-Fans, die, ich sage jetzt mal, sich sogar den Mercedes-Stern auf die Finger tätowieren lassen, oder zum Wörthersee-Treffen fahren und so weiter. Und diese zwei Welten, da ich lange nicht verstanden, warum das nicht zusammenpasst. Ja, damals gab es kein Web 3 und heute ist es für mich ganz natürlich. Ja, ich gebe meinem Hardcore-Fan, dem Early Adopter sozusagen, der gewisse Vorteile im Sinne von, er hat ein Vorkaufsrecht, er darf zuvor irgendwas sehen, er darf mitentscheiden, wie was ausschaut. Oder ich hole zumindest seine Meinung ab. Ja, ich muss ja noch gar nicht sagen, du triffst die Entscheidung, aber ich weiß zumindest, wo er steht. Und als vor ein paar Jahren dieser NFT-Hype ganz groß gekommen ist, hat der ein oder andere OEM gedacht, ja, okay, ich mache das so wie Gucci, Nike, Prada, und verdiene über einen digitalen Vertriebsweg Gelder, die sehr einfach zu erzielen sind, weil ich einmal die Herstellungskosten habe und mit wenig Aufwand da eine gewisse Permutation reinpacke. Und kann zusätzlich zum traditionellen Geschäft, was ich sage jetzt nicht auf dem absteigenden Ast ist, aber mit Sicherheit nicht mehr so floriert wie vor vielen Jahren, eine neue Erlösquelle eröffnen. Und wurden dann aber wiederum überrascht, dass eine Community ja auch Arbeit bedeutet. Ja. Ich brauche jemanden, der den Nutzern zuhört, oder den Nutzern, der Community-Mitgliedern zuhört, der mit denen interagiert, der auf die Forderungen und Fragen letzten Endes auch eingeht. Und das müssen im Idealfall auch Leute sein, die vom OEM kommen und nicht von irgendeiner Agentur, wie bei der Social-Media-Kampagne, sondern jemand, der auch die Stimme des Unternehmens ist. Und wenn das sauber gespielt wird, dann hat, glaube ich, jede Marke, egal ob jetzt Automobilhersteller oder nicht, eine super Chance, Insider-Informationen zu bekommen. Und das viel früher und dadurch wahnsinnig viel Zeit und Geld anderen gegenüber zu sparen.
Ja, tatsächlich, da scheint ja auch so ein bisschen was zu passieren. Also da gab es jetzt auch in der Vergangenheit so ein paar Ankündigungen, also dass auf einmal doch wieder so NFT-Projekte auftauchen. Ich glaube, die einzigen, die wirklich von den deutschen OEMs, die jetzt wirklich schon richtig aus der Deckung gekommen sind, ist Mercedes, die jetzt ja auch so Sammelkollektionen lanciert haben und wo es ja, glaube ich, dann perspektivisch aber auch darum geht, besonderen Kunden besondere Assets zur Verfügung zu stellen und genau das zu machen, was du sagst, darüber Zugang zu gewähren zu exklusiven Events und so weiter und so fort und eben so eine Community der eigenen Kunden auch zu bilden sozusagen. Also so eine Art Fanclubs, aber die sich ja eben nicht selbst organisieren, sondern eher orchestriert werden vom OEM selbst. Gibt es da noch andere Cases, in die du Einblick hattest oder hast, wo an sowas gearbeitet wird oder andersrum, jetzt auch in deiner Rolle bei Journey, ist das auch ein Teilbereich, den ihr immer schon mitdenkt dann?
Absolut, ja. Also ja und ja. Ich habe Einblick in viele andere Cases, wäre fast schon eine eigene Podcast-Folge für die Zuhörer, die es vielleicht interessiert. Es gibt wahnsinnig viele OEMs, die da Versuche unternommen haben, die Wege gegangen sind, die NFTs verkauft haben, die keine NFTs verkauft haben, die da unterschiedlichste Ansätze letzten Endes gefahren sind. Ja, und bei Journey, da schauen wir letzten Endes drauf, wie nehme ich den Kunden in der gesamten Customer Journey am besten mit? Wo kommt er her und wo geht er als nächstes letzten Endes hin? Ja, also Journey kann der One-Stop-Shop sein, die Metaverse, die immersive Welt, muss aber nicht. Ja, und warum wird er nicht im Alltag, bei Social Media, bei Händleraktivitäten mit beispielsweise NFTs incentiviert, also das Engagement, die Aktivität für die Marke im Markenkosmos, du sammelst gewisse Loyalitätspunkte beispielsweise. Und da ist das Schöne bei Journey X und unserem Flagship-Produkt, du kannst einfach nativ beispielsweise eine MetaMask-Wallet reinhängen, und wenn du deinen Token hast, dann kannst du bei virtuellen Events, bei Token-Gated Access, also nur der diesen NFT hält, der bekommt dann spezielle Informationen an gewissen Wegpunkten beispielsweise freigeschaltet. Also beispielsweise wir beide gehen in diese
Du musst das, glaube ich, noch ein bisschen anschaulicher machen.
Angenommen, wir beide entdecken einen Link, oder ich schicke dir einen Link, und wir gehen da rein und tauchen innerhalb von diesem öffnenden Browser, machen ihn Fullscreen und denken, wow, was für eine wunderschöne Welt, was für Pflanzen, was für abstrakte Avatare, was für wunderschöne Produkte. Und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man das zum ersten Mal erlebt. Und dadurch, dass ich interaktiv mich da drin völlig frei bewegen kann, fühlt sich das wahnsinnig natürlich an und ich vergesse relativ schnell die Zeit um mich herum. Das macht ja genau dieses Immersive aus. Und wenn ich jetzt nur als ganz normaler Besucher reinkomme, dann bekomme ich in Anführungszeichen nur den Standard-Content zu sehen, den ich vorsehe als OEM. Wenn ich jetzt aber sage, wir haben für, keine Ahnung, ja, Besitzer von dieser speziellen NFT-Kollektion, ja, nehmen wir mal Mercedes, weil du es gerade genannt hast, jeder, der diesen von diesem Künstler diese drehende Felge in Anführungszeichen gekauft hat und so ein NFT hat, ja, und mein Metaverse letzten Endes eintaucht, der bekommt spezielle Informationen noch zu sehen. Jetzt bewegen wir uns da drin, ja, bewegen uns beispielsweise auf so ein Fahrzeug zu und der Standardnutzer bekommt ein Standard-Pop-up, ja, wo ein Film abgespielt wird, wo, keine Ahnung, ein Avatar kommt, ein Designer, der die Geschichte zum Fahrzeug erzählt, warum er es genau so gemacht hat. Und der dann aber den NFT hat, der hat vielleicht sogar einen Live-Chat mit dem echten Designchef, ja, oder kann Zusatzinformationen sammeln, ja, oder irgendwelche Vorkaufsrechte sich quasi sichern, ja, oder in der Bestell-Queue, also wenn ich das Produkt super finde, ja, dann warte ich ja teilweise ewig, bis das Fahrzeug produziert wird. Und wenn ich dann aber sage, ich habe den NFT, ich komme damit, ja, und jetzt rutsche ich einfach mal ein paar hundert Plätze in der Warteliste nach oben. Oder ich bekomme zusätzliche Inhalte, die ich dann mitnehmen kann. Ja, egal, ob das ein Motorsound ist, ja, was bei E-Fahrzeugen irgendwie spannend ist, ja, sind einmal so synthetisch generierte Sounds. Ich kann die mitnehmen, ja, und dann offline anhören oder mein Smartphone irgendwie einbinden. Solche Geschichten, also da sind im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Und spannend wird es halt dann, wenn ich Zwischenmarken, ja, die auf die gleiche Zielgruppe abzielen, ja, Kooperationen finde, dass ich mit dem NFT, die ich beim Automobilhersteller gesammelt habe, ja, bei einem Mode, ja, oder Beauty, ja, oder Reiseunternehmen, dann in Anführungszeichen Incentives einsammeln kann. Also wenn ich zwischen den Welten sozusagen unterwegs bin, ja, beispielsweise ein großes Konzert, nur ich war erst im Metaverse, ja, und kann damit jetzt das gleichzeitig meine Eintrittskarte für ein limitiertes Konzert, solche Sachen oder für eine Produktpräsentation.
Jetzt muss man vielleicht an der Stelle mal ganz kurz auch nochmal einen kleinen Exkurs machen, weil das sind ja sehr, sehr, sehr viele, also sehr technische Begriffe und das klingt alles erstmal wahnsinnig abstrakt und ich vermute auch, dass also für mich als jemanden, der jetzt auch nicht mehr ganz so jung ist, ich bin da definitiv auch jemand, der sich das alles erarbeiten muss, aber ich glaube, was man nicht oder erklärend hinzufügen sollte, dass ja genau diese virtuellen Welten, wo mit diesen Zugängen gearbeitet wird, wo nicht nach außen sichtbare Exklusivität da ist und wo halt Menschen mit unterschiedlichem Status sich unterschiedliche Sphären erarbeiten können. Das gibt's ja, im Internet ist es ja schon sehr verbreitet, auch wenn diese richtige Web 3.0-Technologie, eben diese Browser, die das noch viel integrierter ermöglichen, noch längst nicht Standard sind. Aber wenn man sich jetzt so virtuelle Spielwelten wie Roblox anguckt oder Kommunikationsplattformen wie Discord, wo einfach sehr viele Gamer unterwegs sind, funktioniert das ja schon genau so. Also, dass man einen sehr starken Community-Charakter hat, dass die Leute involviert werden, dass man eben sie incentiviert zum Mitmachen, indem man halt sehr viel exklusive Zugänge gibt. Das heißt also, worauf ich hinaus will, das ist ja zumindest für Menschen, die vielleicht heute Anfang 20 sind, schon so eine Art gelernte Kundenrolle, sage ich mal sozusagen.
Ja.
Aber was wäre jetzt deine Einschätzung? Wie lange dauert das, bis das wirklich so Standard ist? Weil, also ich glaube, dass für sehr, sehr, sehr viele Menschen hört sich das jetzt nach einem Ultra-Nischen-Ansatz an, der vielleicht nur für irgendwelche Nerds relevant ist. Und da wäre jetzt meine Frage, würdest du dem widersprechen? Oder ab wann sozusagen muss man sich dem stellen als normal Nutzender?
Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Zielgruppe drauf an und was ich genau erreicht möchte auf diesem Kanal. Und die zwei Beispiele, Discord und Roblox, das ist für junge Leute, ja, oder für Nerds, sage ich jetzt mal, also für eine kleine Zielgruppe, also kleine Anführungszeichen,
ja,
bezüglich
ja
Demografie, ja, ja,
sind
ist im dreistelligen Millionenbereich schon klar, aber nicht der Standard-Autokäufer, ja, der jenseits der 20 ist, den erreiche ich dann nicht. Ja, für den ist der Zugang zu diesen, ich sage jetzt mal, Kanälen wahnsinnig schwer. Und die Frage war, wie einfach ist es, bis es massentauglich ist? Es kommt auf die Technologie drauf an. Ja, Journey stellt eine White Label Metaverse-Lösung zur Verfügung, wo mit Brands ihr own Metaverse sozusagen zur Verfügung stellen können. Mit einem einzigen Klick bin ich drin. Ja, das schafft jeder, egal ob 20, 30, 40, 50 oder jenseits davon. Und es ist ganz klar, dass die Generation Z auf die Gamification, auf diese spielerische Art und Weise abzielt und mit ich sage jetzt mal, als Digital Native sozusagen aufgewachsen ist. Aber auch du und ich, ja, wir befassen uns seit inzwischen auch 20 Jahren oder noch länger mit Smartphones, mit digitalen Elementen. Klar. Unsere Erwartungshaltung dagegenüber wächst auch immer mehr. Und wenn ich auf den ein oder anderen Internetauftritt von Automobilherstellern gehe oder auch anderen Mobilitätsanbietern, dann sehe ich mehr oder weniger das Gleiche wie bei den ersten Internetseiten. Nur, dass es ein bisschen schöner ausschaut oder dass ich es auf den Web 2, also Facebook, Instagram, Social Media Kanälen letztendlich teilen kann. Aber was selten zurückbleibt, ist eine einfache User Experience, wo ich ein unvergessliches Erlebnis habe.
Was glaubst du, weil das ist ja ein Moment oder so ein Wendepunkt, der ja schon oft propagiert wird, dass wirklich dann, also der Zugang zum, ja ich sag mal jetzt ein bisschen profan, dem Internet der Zukunft wird halt irgendwann sein, dass man in virtuelle Welten reingeht. Gibt ja auch, also Meta hat das ja sehr stark, also Mark Zuckerberg sehr stark gepusht, inzwischen auch ein bisschen zurückgedreht, weil jetzt irgendwie alle um KI herum tanzen, aber nichtsdestotrotz, ich höre ja raus, du bist ja nach wie vor sehr, sehr stark der Überzeugung, dass diese Welten werden auf jeden Fall Standard werden, also und werden Realität werden. Was würdest du jetzt schätzen? Wie lange dauert das, bis wirklich dann das alles richtig funktioniert?
Das ist das Gleiche, wie weit ist autonomes Fahren weg. Ja, also in kontrollierten Gebieten, in einzelnen Ländern kann ich heute schon, ich sage jetzt mal, mich zurücklehnen, die Zeitung lesen und mit einem Tesla, mit einem Mercedes, mit einem Audi vollkommen autonom fahren, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ja, wenn es jetzt darum geht, von mir zu dir zu fahren, lässt die Gesetzgebung nicht zu. Ja, und die Technik stößt da ganz oft an ihre Grenzen. Und so ist es bei den virtuellen Welten auch. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass Menschen, also es mag Einzelne geben, aber die Masse wird nicht autark komplett in digitalen Welten leben. Ja, also das wird die Masse wird fordern, dass es fließend zwischen den unterschiedlichen Kontaktpunkten springen kann. Wenn ich eine physische Präsenz haben möchte, habe ich eine physische. Wenn ich eine voll digitale haben möchte, habe ich diese. Und ganz oft wird es so sein, dass es augmentiert ist. Ja, damit meine ich jetzt nicht zwingend Augmented Reality, sondern allein Second Device. Ich habe mein Handy dabei, um eine Zusatzinformation zu holen. Ja. Und das wird dann natürlich mit besseren Formfaktoren von Brillen, die leichter werden, die schöner werden in der Optik, die vom Preisfaktor runterkommen, die einfacher sind zu tragen. Da wird natürlich die Verbreitung massiv zunehmen. Virtuelle Welten gibt es heute schon, die wird es immer weiter geben, egal ob das jetzt in abgespeckter Form in einem vorgerenderten Bild für einen Konfigurator ist oder live gestreamt oder immersiv, in welchem Device auch immer, wie wir es von Journey letzten Endes anbieten. Aber wichtig ist, in der Omnichannel-Strategie für die Automobilhersteller zu beachten, wie nehme ich meine Kunden von einem Kontaktpunkt zum anderen mit, welche Informationen brauchen sie an welchem Punkt, damit ich nicht jedes Mal bei Null anfangen muss, sondern im Endeffekt das System selbst lernend weiß, was braucht der Thomas, wo steht er gerade, und den Bedürfnissen entsprechend dann genau die Produkte oder auch Markeninhalte und Informationen zur Verfügung stellt, die er braucht. Und das ist für mich das Metaverse. Ja, also nicht 100%, ich bin ein Avatar und habe eine virtuelle Welt, sondern ich habe genau diese Informationen zu der Zeit da, die für mich relevant ist und die mir auch Spaß macht, weil die Erwartungshaltung steigt ja auch immer weiter.
Ich vermute nicht, dass mich das Ganze zum Neuwagenkäufer machen wird, weil dazu bin ich zu sehr überzeugt, dass andere alte Mobilitätsangebote für mich relevanter sind. Aber ich finde es ungemein faszinierend, was da passiert und sehr spannend. Und ich danke dir herzlich für die Einblicke, die du gewährt hast. Ganz zum Schluss würde ich gerne noch zu einer Rubrik kommen. Und zwar nennt die sich der Mix der Woche. Und da geht es darum, dass ich mit meinen Gästen darüber spreche, wie sie selbst im Alltag sich bewegen. Wie sieht das bei dir aus?
Ich stehe in der Früh auf, nachdem ich geduscht habe, gehe ich mit meinem Hund erstmal spazieren, zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde, dann gehe ich mittags nochmal raus, meistens abends nochmal. Ich bewege mich mit dem Auto bei schlechtem Wetter Richtung Kindergarten, Richtung Arbeit, bei gutem Wetter nehme ich ein Lastenrad, wo der Kleine, mag auch der Hund mit drin sitzen. Ja. Einzelfahrten versuche ich mit dem Fahrrad zu machen, hier in München quer durch den Englischen Garten, ist super praktisch. Und wenn ich abends unterwegs sein möchte, dann nehme ich den Bus, die Tram, die U-Bahn. Und wenn es in eine Richtung geht und ich danach irgendwie einen anderen Weg zurückkomme, dann bin ich je nachdem Miles beispielsweise, also über Carsharing unterwegs. Ja. Also bunt gemischt das gesamte Spektrum.
Das war kurz und schmerzlos. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ja, spannend, was noch von uns zukommt. Und nochmal vielen Dank für deine Zeit. Und ja, Dankeschön.
Hat Spaß gemacht. Danke, Christian.
Future Moves. Ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.